Also, Anne, ihr seid zu fünft auf 4 alten russischen Motorrädern 45.000 Kilometer um einen Teil der Welt gefahren. 2014 seid ihr gestartet, 2017 wart ihr wieder da. Daniel meinte gerade 500 Stunden Material. Zahlen, die mich aber noch mehr beeindruckt haben, waren zum Beispiel, wie Effi am Anfang des Films gesagt hat, 12 Motoren, 270 Kilogramm Schokolade und 1,5 Tonnen rostige Schrauben. Wer hat da mitgezählt und wer hat Statistik geführt? Und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Teilweise ist es natürlich immer eine Hochrechnung, aber bei gewissen Dingen behält man einfach einen ziemlich guten Überblick. Und das war zum Beispiel bei diesen Motoren oder wie viele Motorräder wir einfach auseinandergenommen haben, ausgeschlachtet haben und einfach als Ersatzteile dann weiter mitgenommen haben. Ein Teil der Strecke haben wir auch eine Ausstellung gehabt hier in den Frankischen Stiftungen. Und während dieser Zeit hatten wir das wirklich ganz akribisch in einem Protokoll, fast wie so ein Protokoll für ein Theaterstück aufgesetzt und richtig Rollen vergeben, richtig dokumentiert, was für eine Panne, wie die Lösung war und wie praktisch die Regie des Ganzen stattgefunden hat während der Panne.
Ja, ihr beweist ja so ganz viel Kreativität, was ja vielleicht auch zu eurem Beruf passt, um verschiedenste Probleme zu lösen. Also ihr hattet 972 Pannen, aber ihr hattet ja nicht nur Pannen an euren Motorrädern, sondern habt euch ja auch selbst verletzt. Und dann gab es ja quasi für jedes Aufgabengebiet so eine Person, die da so ein bisschen den Hut auf hatte. Also du hast zum Beispiel so die medizinischen Dinge betreut, Johannes hat viel geschraubt und Elisabeth hat ja gefilmt. Inwiefern hattet ihr da vorher schon Erfahrungen oder habt ihr euch einfach dafür entschieden, diese Dinge zu machen? Wie war das?
Das ist das Interessante daran, dass wir halt wirklich Kunst studiert haben und dadurch gelernt haben zu improvisieren und uns auch in völlig neue Situationen oder ins Neue reinzuwerfen. Und das haben wir einfach als Chance gesehen, einfach auch in andere Rollen zu schlüpfen. Und natürlich hat jeder so eine Affinität zu gewissen Sachen, aber Elisabeth und mich hat auch speziell auch das Schrauben interessiert. Und so haben wir immer in Teams zusammen geschraubt, aber so generell waren da schon Kaupo und Johannes so die Leader, also die Führer in diesem Bereich. Und jeder hat sich auch für was anderes ganz natürlich verantwortlich gefühlt. Aber die Rollen haben sich immer überschnitten und das war das Schöne. Einer hat sich verantwortlich gefühlt und jemand anders konnte dann immer noch so mitziehen. Und dann sind natürlich auch immer bei 5 Leuten die Vorschläge und die Lösungsansätze sehr unterschiedlich. Und dadurch sind wir dann meistens zu einer Lösung gemeinsam auch gekommen, ja.
Du hast gerade gesagt, dass ihr offen dafür seid, eben neue Dinge auszuprobieren oder in andere Rollen zu schlüpfen. Nun seid ihr nicht die ganze Zeit Motorrad gefahren, sondern ihr habt eure Motorräder auch auf einem Fluss verschifft, dem Kolyma. Wie viel, 1,5 Tausend Kilometer waren das?
Ja, 1600 Kilometer, 5 Wochen waren wir da unterwegs.
Wann habt ihr das entschieden und wer hatte diese Idee?
Also manchmal muss ich ehrlich auch zugeben, dass es wirklich so ein schleichender Prozess ist, bis man realisiert, ja, das ist jetzt doch die einzige Lösung, die wir so in dieser Konstellation mit diesen Mitteln umsetzen können. Wir haben uns dagegen entschieden, im Winter unterwegs zu sein, weil sibirischer Winter minus 40 Grad ist keine Option gewesen, nicht mit diesen Motorrädern. Und deswegen mussten wir die Sommerstraße in den Norden finden und das ist halt der Fluss in dem Fall. Und so viel Information war dann schon vorhanden, dann aber tatsächlich auch, den Mut zu haben oder den Wumms zu haben, das umzusetzen. Das hat sich dann so ein bisschen erst ergeben über die Zeit, über verschiedene Lösungsansätze, so dass man sich das auch realistisch einfach vorstellen kann, das könnte möglich sein.
In der ersten Hälfte des Films, glaube ich noch, seid ihr auf dieser alten Road of Bones unterwegs. Ich persönlich hatte den Eindruck, dass das vielleicht die teilweise frustrierendste Strecke auf der ganzen Reise war, weil euch ja zwischendurch das Essen ausging, ihr hattet diverse Pannen. War das so ein Abschnitt der Reise, wo ihr im Nachhinein sagen würdet, hätten wir es mal anders gemacht oder habt ihr es zwischendurch bereut, dass ihr da lang gefahren seid? Oder war die Freude über den Lerneffekt größer oder die Erleichterung angekommen zu sein größer als die Reue oder der Ärger darüber?
Ich würde auf jeden Fall sagen, also es war nicht der frustrierendste Abschied, sondern der lehrreichste, wie du es auch gesagt hast, definitiv stimme ich dir dazu. Ich glaube, es gibt in der Form keinen Abschnitt auf der Reise, den ich aus meinem Blickwinkel bereue, dass wir den gegangen sind. Auch nicht die Road of Bones, weil es war die beste Vorbereitung, dann um weiter in den Norden zu kommen, daraus zu lernen und eben diese Pontons dabei zu haben, um auch Flüsse dann später zu überqueren in Chukotka. Aber es war schon eine ganz schöne Plackerei. Aber auf der anderen Seite gab es viele Situationen, wo ich mir einfach vor Augen gehalten habe. Also du hast dich dafür entschieden, mit diesem Team zu reisen. Und das ist die Konsequenz gerade. Und in 2 Wochen sieht es auch schon wieder ganz anders aus. Ja? Also mit der Situation wirklich nicht als fatale Situation umzugehen, sondern als Chance eher. Ja?
Ich habe in euren Lebensläufen gelesen, dass ihr euch ja wahrscheinlich schon vorher alle kanntet, richtig? Wie war das dann unterwegs auf der Reise? Also ihr wart ja wirklich sehr eng beieinander, habt auch immer unter demselben Tarp geschlafen und so. Gab es Momente, wo es doll gekracht hat oder hat es ganz gut funktioniert, weil man sich zu fünft auch gut austarieren kann oder wie war das?
Genau, also zu fünft kann man sich auf jeden Fall gut austarieren, wie du das gerade gesagt hast, weil es haben nicht immer alle miteinander Krach und dann relativiert sich auch vieles, ja, wenn einer nochmal eine andere Sichtweise reinbringt, beziehungsweise das Tarp war halt schon der Punkt, wo wir immer drunter zusammengekommen sind eben und wo wir uns auch wiedergefunden haben und wo wir... Ja, was unser gemeinsamer Ort war und wo auch nicht wirklich jemand weg konnte. Es konnte sich keiner wirklich verstecken oder hat sich in den Wald jetzt alleine gelegt und dort geschlafen oder so. Das war auch überhaupt keine Option. Wo es halt auf der Reise, also natürlich haben wir uns auch gekracht und viel diskutiert und so, auch jetzt danach bei den Projekten, um einfach auch zu einer Lösung zu kommen, sich aneinander zu reiben und produktiv zu sein. Ich muss sagen, der Punkt, wo es in Chukotka dann oben... wo wir Plan B fahren mussten und nicht den Plan A, so wie wir es uns vorgestellt hatten, fahren konnten, war, glaube ich, für einen Moment wirklich der enttäuschendste Punkt. Und da hat wirklich jeder mit sich so ein bisschen gekämpft, das zu akzeptieren, dass wir so weit gekommen sind und dass wir so viel geschafft haben, aber dass uns hier absolut die Hände gebunden sind, dass wir hier keine Handhabe mehr haben, sondern uns einfach fügen müssen und eine Alternative gehen müssen, die weniger spektakulär ist vielleicht oder weniger aufregend.
Plan B tat mir auf jeden Fall auch weh beim Zugucken, das war echt bitter. Genau, und dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage und zwar, aktuell laufen in Deutschland ja, oder in den letzten Jahren liefen in Deutschland ja sehr viele Reisefilme, also so wie Weit oder vor Jahren schon Paddle the World oder über diese zwei Personen, die mit einem Jeep in Afrika unterwegs waren. Jetzt gibt es ja auch viel Kritik an so Reisefilmen. Also zum Beispiel hat Hanna Schlüter in ihrem Artikel Weg mit dem Müll, der 2019 im Freitag erschienen ist, ja einiges an Kritik geäußert. Also zum Beispiel, dass es so eine Art blinden Fleck gibt bei Menschen, die so einen Reisefilm machen für unterschiedliche ökonomische Voraussetzungen, die Menschen haben, für Privilegien. Also mit einem deutschen Pass, ich glaube, mit dem deutschen Pass hat man ja, glaube ich, die drittgrößte Reisefreiheit auf der ganzen Welt. Wie geht ihr mit so einer Kritik um? Also so, dass Menschen, die solche Filme machen, teilweise vorgeworfen wird, dass sie politische Machtverhältnisse ausblenden oder sich in Anführungsstrichen, ja, sich dessen nicht bewusst sind, dass es ja aufgrund von Privilegien möglich ist, solche Reisen zu machen. Wie ist das für euch? Wie geht ihr mit solcher Kritik um und wie reflektiert ihr das?
Ich muss sagen, uns ist auf der Reise auf jeden Fall bewusst geworden, dass wir absolut das Privileg haben. Also, dass es ganz vielen Leuten ganz anders gibt. Das ist uns auch Jahre vorher schon, wo wir im Ausland gelebt haben, teilweise extrem erst bewusst geworden, dass andere Leute ihr Land halt nicht einfach so verlassen können, dass die Anrainerstaaten denen kein Visum geben, auch nicht für 90 Tage. Und das haben wir wirklich hart zu spüren bekommen. Und das sind die Grenzen. Und das ist das, wo ich vorhin auch gesagt habe, dass wir da in die Schranken gewiesen wurden und das neu für uns war. Und das aber auch am eigenen Leibe zu spüren, das war auf jeden Fall auch eine gute Lektion, definitiv. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man unterwegs ist und eben einen Dialog mit den Leuten führen kann, die man kennenlernt, durch ein gemeinsames Ziel, was man hat, eben in dem Fall war es, die Motorräder zu reparieren oder einfach auch gemeinsam wirklich Zeit verbringt und so langsam unterwegs ist, dann muss ich sagen, teilt man auch wirklich das. Und dann, also ich will gar nicht sagen, versteht man mehr, das stimmt nicht. Aber dann geht es nicht um die Reise, dann geht es einfach um das Dasein und den Moment und was man vielleicht voneinander hat.
Du meintest ja, dann geht es gar nicht mehr so sehr um die Reise. New York war ja jetzt auch eigentlich am Ende gar nicht mehr so richtig das Ziel, sondern einfach das gemeinsame Unterwegssein. Was würdest du abschließend sagen, war für dich der... nicht mal unbedingt schönste, aber der stärkste Moment. Was war für dich der absolute Tiefpunkt, wo du gesagt hast, ich will nach Hause? Und was war dein Lieblingsessen auf der Reise?
Mein Lieblingsessen, fange ich damit gleich mal an, war russischer Möhrensalat mit Knoblauch und Dill. Sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Mein Tiefpunkt auf der Reise, das war Plan B. Also es war wirklich schwer. Einfach in dem Moment das zu akzeptieren eben, weil man es eben nicht gewohnt ist, dass man diese Möglichkeiten nicht hat und dass man auch keine Ausnahme machen kann, wie wir es ja immer gewöhnt sind, dass man immer irgendwo einen Weg findet, als deutscher Staatsbürger irgendwie da durchzuhuscheln, weil man das genießt.
Höhepunkt oder stärkster Moment für dich?
Es war der Fluss, es war großartig. Also da unterwegs zu sein, das zu spüren, wie viel Verantwortung man da für sich selbst übernehmen muss und dass es keinen doppelten Boden gibt, dass man niemanden anders beschuldigen kann, dass das gerade nicht funktioniert, weil man nur selbst ist dort. Das fand ich ein starkes Gefühl, auch eine Lektion, eine gute.